Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit mir, Kenan Hasic, und dem allseits beliebten Format Nachgeholt. Das steht heute an, denn wir werden uns natürlich an einen Regisseur widmen, den wir auch, finde ich, manchmal zu selten hier im Podcast besprochen haben, aber definitiv seine Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen hat, nämlich Brian De Palma. Und das mache ich heute nicht alleine und begrüße den Kerl, der heute mal wieder einen Film nachzuholen hat. Das ist ja absolut nichts Neues in unserer Konstellation, dass wir uns wieder so vorfinden. Mein lieber Scholli, Daniel, wie geht's dir? Frisch aus dem Urlaub?
Frisch aus dem Urlaub. Lange Filmpause gehabt jetzt im Urlaub, weil es dann doch einfacher ist, Serien zu snacken, weil man nicht weiß, wann die Kinder aufstehen, wie lange die schlafen, wann sie ins Bett gehen. Von daher freue ich mich, mir dann direkt, lieber Kenan, so einen schönen Film vorgenommen zu haben, den wir heute besprechen, nämlich The Untouchables, den ich nachholen durfte. Und das, ja, das quasi ein sehr, sehr schöner, seichter Einstieg wird, um wieder in den Podcast reinzukommen.
Finde ich auch. Man muss ja auch sagen, Sommerloch ist natürlich immer so ein Begriff, den man ja auch gerne in der Kinolandschaft verwendet. Ich meine, während Odyssey, Spider-Man quasi das Kino gerade im Würgegriff hält, kommen ja auch nicht so die allzu krassen Sachen gerade. Die Herbstseason kommt ja jetzt bald und da werden wir natürlich wieder mehr Aktuelleres machen. Aber hier lohnt es sich natürlich jetzt mal wieder einen Klassiker hervorzuholen. Und man muss natürlich auch sagen, das ist einfach zeitlich für dich auch vorher nicht möglich, mal was anderes zu gucken. Wir hätten natürlich auch gerne Teenage Sex and Death at Camp Miasma besprochen. Aber wir haben etwas, was relativ ähnlich ist, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Genau, wir sprechen nämlich heute über The Untouchables oder auf Deutsch Die Unbestechlichen, was ja damals so für mich als junger Mann sehr witzig war, als ich damals Die Unbestechlichen gucken wollte und dann festgestellt habe, ach ja, es gibt ja auch einen mit Robert Redford, der auf Englisch All the President's Men heißt, über Watergate, die Ermittlungen, und da habe ich immer gedacht so, warum heißt der jetzt Die Unbestechlichen, warum heißt der auch Die Unbestechlichen, verdammte Scheiße. Das hat mich als Jugendlicher immer so irritiert, wenn ich nach einem Film gesucht habe.
Das kann ich durchaus nachvollziehen, gerade wenn man damals ja jetzt auch nicht immer so die Unterscheidungsmöglichkeiten hat wie heute, ne, wo du auf Letterboxd guckst und dann kannst du da einfach sehen, okay, von dem Regisseur, aus dem Jahrgang, da ist das Ganze ein bisschen einfacher. Aber mittlerweile kennen sie was ja auch gewohnt, ne? Ich denke nur an Good Boy aus den letzten Jahren. Welchen der 50 Good Boy-Filme aus den letzten Jahren besprechen wir eigentlich?
Natürlich, das ist immer leider das Leidwesen davon. Und ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal direkt in den Film ein und stelle natürlich immer die klassische Frage, wann hast du das erste Mal von dem Film gehört und warum hat das jetzt so lange gedauert, bis du dir den mal angeguckt hast? Und als dritte Frage natürlich so, was ist generell deine Meinung zu Brian De Palma?
Ich mag Brian De Palmas Filme sehr, um da jetzt mal schon mit der letzten Frage einzusteigen, also sei es jetzt natürlich Scarface oder Dress to Kill, seinen ersten Mission Impossible, den Carrie-Film, also gerade weil er auch ein Regisseur ist, der für mich eine sehr eigenwillige, sehr frische Handschrift hat, wo du halt auch direkt immer siehst, okay, das ist ein De Palma-Film, ich sag nur Split Diopter, da weiß auch jeder, was gemeint ist und wie ein De Palma-Film aussieht. Von daher, ich mag seine Filmografie sehr gerne, obwohl ich da tatsächlich auch noch ein paar Leerstellen habe, wie eben jetzt beispielsweise die Untouchables oder die Unbestechlichen. Wann ich das erste Mal von ihm gehört habe, boah, das kann ich dir leider gar nicht sagen. Das wird wahrscheinlich so zu der Zeit gewesen sein, als ich mich intensiver mit Filmen beschäftigt habe. Also so, weiß nicht, mit 16, 15, 16, 17. War leider nie einer der Filme, der dann auf den berüchtigten Freundeabenden eingelegt wurde. Da hat man dann doch eher so Sachen wie Donnie Darko oder irgendwelche Horrorfilme geschaut oder irgendwelche Actionfilme. Und dann, weiß nicht, ist er tatsächlich bei mir immer eher so auf der Watchlist gelandet, nach dem Motto, ja, den holst du irgendwann mal nach. Ich hatte aber auch so eine Zeit, wo ich dann tatsächlich ein bisschen des Crime- und Gangster-Milieufilms überdrüssig war. Und wahrscheinlich hat es dann deswegen einfach so lange gedauert, bis ich den jetzt aus dem Hut gezaubert habe. Und da ist ja unser Format prädestiniert dafür, dass man dann mal sagen kann, Mensch, das schlummert schon so lange auf meiner Watchlist, heute ist er mal fällig. Heute ist La Bö fällig.
Ja, natürlich. Und ich muss jetzt auch nochmal zurückdenken, ob ich einen De Palma-Film bisher im Podcast hier besprochen habe. Ich glaube noch nicht. Ich bin ja auch ein großer De Palma-Fan. Hab zum Beispiel vor ein paar Jahren, hatten wir bei uns mal eine geile Reihe gehabt von De Palma-Filmen, die auch sehr an Hitchcock natürlich auch immer angelehnt sind. De Palma muss man ja auch als nicht nur technisch versierten Regisseur begreifen, der Filmgeschichte auch sehr gut versteht. Der ist ja immer so ein bisschen der vergessene Part, wenn man über diese Movie-Brad-Generation redet, weil er natürlich auch nicht die großen Blockbuster wie Spielberg oder Lucas oder sowas oder halt später Coppola und Scorsese geschaffen hat, sondern immer kleinere Genre-Suspense-Sachen. Er ist immer halt so ein bisschen der Genre-Athlet gewesen, der sehr viel kleinere Produktionen hatte und halt immer durchaus Erfolg mit denen vorweisen konnte und immer halt so diesen Ruf als der perfekte Kopierer ja auch erhalten hat in der Filmgeschichte, weil er halt natürlich sehr stark von einer Hitchcock-Inspiration lebte und in seinem Film sehr viel, nämlich mit diesen Techniken, gerade wie es erzählt wird, wie er die Motive aus Hitchcock-Filmen halt auch mitnimmt und mit diesen auch spielt und die Symbole einbettet und ja, wie er quasi so ein bisschen klassisches Hollywood-Kino und Suspense-Kino dann nochmal modernisiert und halt nochmal auf ein technisch neues Stand bringt. Das war immer das Besondere an De Palma für mich gewesen und deswegen ist auch jeder Film, den man auch von denen guckt, halt irgendwie einzigartig und hat auch irgendwie was sehr Eigenes an sich und bringt halt nochmal, eigentlich, wir hätten jeden De Palma-Film hier auch nehmen können und über jeden könnte man locker eine Podcast-Folge füllen, weil die halt eben so vielfältig auch in ihrer Art und Weise der Inszenierung auch sind. Und so auch Untouchables, der vor allen Dingen, glaube ich, ne, 3 Jahre vorher hat er noch Scarface natürlich gemacht. Ich würde sagen, das sind die beiden Filme, die De Palma endgültig so ein bisschen zum Mainstream-Regisseur dann gemacht haben. Wir wissen ja natürlich, was dann das in den 90er natürlich die fetten Jahre sind, natürlich mit Mission Impossible und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, das waren so die auch einige Türen geöffnet haben. Dazu kommen wir aber gleich noch. Erstmal so ein paar Rahmeninfos. 1987 kam der Film raus. In Deutschland startete er auch im selbigen Jahr, im Herbst damals. In den USA war es ein Sommerfilm tatsächlich. Und De Palma, obviously, natürlich mit der Regie. Man hatte dazu natürlich noch David Mamet als Drehbuchautoren gehabt, der natürlich auch sehr klassischer Hollywood-Drehbuchautor war, der so Sachen viel mit De Niro auch gemacht hat. Also halt auch sowas wie Ronan, Glenn Ross beispielsweise, The Verdict von Sidney Lumet, Wreck the Dog von Barry Levinson und so weiter und so fort. Also schon ein sehr gefragter Mann gewesen auf jeden Fall. Die Musik von Morricone natürlich, sehr stilprägend, damals auch für einen Oscar nominiert gewesen. Das Kostümdesign war für einen Oscar nominiert, das Szenenbild und eine Nebendarsteller-Performance, zu dem wir gleich kommen. Im Cast ist natürlich auch, ne, da kann man sich nur die Finger lecken aus heutiger Sicht, natürlich Kevin Costner als Elliot Ness. Wir haben Sean Connery, der eben auch den Oscar für besten Nebendarsteller gewonnen hat im Jahr 88 für Jim Malone. Robert De Niro, der Al Capone gespielt hat, zu dem habe ich aber gleich nochmal eine kleine Anekdote. Charles Martin Smith als Oscar Wallace, nicht der Oscar Wallace. Und Andy Garcia als George Stone und das sind so ein bisschen die bekannten Namen, die man in dem Film mit dabei hat. Und ja, Daniel, worum geht es denn eigentlich in dem Film? Ich meine, wir haben ja schon jetzt ein paar Namen erwähnt. Al Capone, das Setting sollte klar sein, 1930er Jahre, Chicago, aber was genau ist der Part davon?
Ja, du hast es ja schon erwähnt, es geht um die Prohibition in den USA in den 30er Jahren. Wer unterm Stein gelebt hat und noch nie was davon gehört hat, es ging darum, dass Alkohol verboten war in den USA. Aber wir kennen ja die Menschen lassen sich ungern Dinge verbieten. Deswegen gab es dann eine groß angelegte Schmuggelaktion, dass eben Menschen wie Al Capone ein Geschäft daraus gemacht haben, illegal Schnaps einzuführen in die USA, das in sogenannten Speakeasies zu verkaufen, also Hinterzimmerbars, wo dann fleißig getrunken wurde. Damit wurde die Kohle gemacht. Und wir begleiten Elliot Ness, der von Kevin Costner gespielt wird, der auszieht und sagt, in dieser ganzen Chicagoer korrupten Cop-Welt, da bin ich jetzt derjenige, der hier ein Team zusammensetzt aus integren Cops und wir versuchen jetzt Al Capone zur Strecke zu bringen. Also er will quasi den Gangsterboss schlechthin in den Knast bringen, der scheinbar die ganze Stadt in der Tasche hat, was natürlich fast wie eine unmögliche Mission erscheint.
Danke dir dafür, mein Lieber. Und ja, kann man nur auf jeden Fall direkt einsteigen. Und da habe ich noch direkt zu Al Capones Casting mit Robert De Niro natürlich eine spannende Anekdote. Denn De Palma wollte damals De Niro haben als Al Capone. Das war eigentlich schon eine recht beschlossene Sache. Aber er hat sich damals noch ein bisschen Zeit gelassen, hat gezögert und die hatten ein bisschen Angst gehabt, dass De Niro vielleicht doch noch abspringen würde. Weil De Niro war ja auch natürlich schon jetzt nach Raging Bull und etc. schon natürlich ein gefragter Star gewesen, auch natürlich. Und man hatte dann ein Backup Capone gecastet und zwar Bob Hoskins. Und Bob Hoskins, ja, sollte erstmal einfach warten und man wartet noch auf De Niros endgültige Absage. Irgendwann hat natürlich, wie wir wissen, De Niro zugesagt. Und ja, Bob Hoskins hat dann nicht eben Al Capone gespielt, aber er bekam von Brian De Palma dann 200.000 US-Dollar als Check überwiesen, als kleine Entschädigung für seine Wartezeit und als Dankeschön für seine Geduld. Hoskins hat dann irgendwann mal, glaube ich, zu De Palma gesagt, ja, ruf mich gerne an, wenn ich wieder eine Rolle spielen soll, die ich am Ende nicht spiele.
Genau. Ruf mich an, wenn du mich in irgendeinem Film mal wieder nicht haben willst.
Genau. Wenn du wieder einen Film machst, in den ich nicht mitspielen soll. Ich nehme gerne den Paycheck dafür genau. An. Ich meine, 200.000 Dollar, das ist jetzt, glaube ich, ein paar Millionen sogar aus heutiger Sicht, die er da für nichts tun quasi bekommen hat.
Absolut. Also dafür wäre ich auch gerne Reserveschauspieler, wenn ihr da draußen also noch jemanden sucht, der Gewehr bei Fuß stehen soll, wenn euch die großen Stars absagen. Ich mache da auch gerne mit.
Ja. So, dann steigen wir mal, direkt in die, ja, in diese Inszenierung rein und ich würde mal, glaube ich, mit dem Setting einsteigen. Chicago 1930 ist natürlich auch so eine sehr beliebte Zeit, die man natürlich im Film nutzt und ne, der Film hat natürlich auch den Anspruch, auf einer realen Geschichte basierend. Es gibt auch diese Figuren, gab es auch im Realen. Es gibt natürlich aber entscheidende Unterschiede, natürlich, die hier erzählt werden. Ne, wir kennen ja alle den Fall von Al Capone, wie er zu Fall gebracht wurde. Am Ende war es halt eben nicht, dass er groß gestürmt wurde mit Waffen und allem drum und dran, sondern es war eine sehr ausführliche Steuerermittlung letzten Endes, die der Finanzbehörden, die stattgefunden hat. Und Elliot Ness war dann immer federführend natürlich ein Prohibitionsagent und vor allen Dingen hat er viele Razzien gemacht, um halt eben kleinere Gangster, die zu Capone gehören, zur Strecke zu bringen. Aber De Palma hat gesagt, ja okay, ist irgendwie schon ein spannendes Spiel, was die alle da getrieben haben, aber wir machen es ein bisschen actionreicher. Und genau, wie findest du generell diese Beschreibung von Chicago und die Inszenierung von Chicago letzten Endes als dieses Western, als diese Western-Großstadt, die halt wo Gesetze irgendwo zwischen den Grenzen herrschen, Outlaws unterwegs sein müssen, aber auch die Agenten, also die Prohibitionsagenten und die Polizei letzten Endes geschmiert werden kann. Man weiß nicht, wie man trauen kann und irgendwo will man dann trotzdem nicht versuchen, die eigene Seele zu opfern und dem Kriminellen nachzugehen und irgendwie Grenzen überschreiten zu müssen. Das ist ja immer so eine kleine moralische Grenze, die auch gerade bei Elliot Ness Figur von Kevin Costner auch immer wieder reingebracht wurden. Wie findest du generell so die Darstellung, für die sich De Palma entschieden hat, also sowohl der Menschen in der Stadt, als auch die Stadt selbst.
Wenn du ausblendest, dass es auf realen Ereignissen basiert, funktioniert das für mich extrem gut, weil ich finde, De Palmas Filme haben so einen einzigartigen visuellen Stil und sehen extrem gut aus. Und gerade wenn du dir The Untouchables auch aus heutiger Perspektive nochmal anschaust, gerade Chicago, wie das inszeniert ist mit den Kostümen, mit den Autos, die da rumfahren, du fühlst dich halt wirklich wie in den 30ern. Also es ist für mich dieses Abbild des alten Chicagos funktioniert extrem gut. Wie gesagt, man muss halt ausblenden, dass es auf realen Ereignissen basiert, weil das Ganze ist natürlich, du hast es so als Wild-West-Version bezeichnet. Ich würde sagen, das ist so diese Mafia-Power-Fantasy, die so jeder Jugendliche damals durchlebt hat. Alle rennen mit Waffen rum, an jeder Ecke lauert Gefahr. Jeder könnte jederzeit aus einem Aktenkoffer eine Tommy-Gun auspacken und dich über den Haufen schießen. Das ist natürlich eine sehr fiktionierte Version von Chicago, eine sehr actionreiche Version der damaligen Zeit. Aber für mich hat das im Rahmen des Films extrem gut funktioniert, weil De Palma dadurch auch von Anfang an relativ schnell klar macht, so hey, das ist meine Fantasy-Version der Ereignisse. Ich möchte das halt einfach ein bisschen spannend machen. Das soll am Ende des Tages nicht nur einfach ein Gerichtsdrama sein, was hier abgezogen wird. Von daher war ich da absolut fein mit.
Genau. Vorab will ich auch natürlich sagen, dass wir hier ganz klar hart spoilern werden. Wir werden alle Details über den Film halt reden, also alle großen Momente. Für Leute, die den Film nicht gesehen haben, was tut ihr überhaupt hier? Ganz ehrlich gesagt. Deswegen Spoiler, 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 weil ich würde jetzt auch gerne auch schon auf ein paar Figuren auch noch eingehen. Interessant ist ja nämlich, dass diese ganze Truppe halt um Elliot Ness nämlich erstens viel größer war in der Realität. Also das waren ja so rund 10, 12 Agenten, die sie dort hatten, und keiner ist davon auch in einem Einsatz umgekommen. Hier hast du ja natürlich eine viel kleinere Truppe, weil es natürlich filmästhetisch natürlich und produktionsästhetisch mehr Sinn ergibt, dass du halt vier Hauptcharaktere hast, mit denen du halt mitfühlen und ein bisschen das Leben auch von denen kennenlernst und auch ihre eigenen moralischen Ansichten und ideologischen Ansätze auch natürlich verfolgen kannst. Du hast ja halt eben natürlich Elliot, du hast aber als diesen eben sehr, ja, vermeintlich rechtschaffenden Typen, der Capone zur Strecke bringen wird, dass Malone, der von Sean Connery gespielt wird, der gleichzeitig sehr altern ist und halt so diese Stadt in- und auswendig kann und halt eben auch diesen einen ziemlich geilen Satz davon sagt, warte, wie ging der nochmal?
Bringing a knife to a gunfight.
genau, das ist ja genau dieses so, du ziehst ein Messer, er zieht eine Pistole, er schickt einen von dir ins Krankenhaus, du schickst ihn ins Leichenhaus, quasi so in dem Stil. Und genau, den finde ich, ist ein cooler Gegensatz zu Ness. Dann hast du Andy Garcia, der frisch aus der Polizeiakademie geholt wird. Also, und dann hast du halt eben natürlich noch Oscar Wallace, der natürlich so ein bisschen in Richtung Steuern da seine Ahnung hat, der ist der Buchhalter in dem ganzen Sinne und der auch natürlich Grenzen überschreiten muss, um irgendwie damit mit das ganze Ding zu überleben und Capone zu Fall zu bringen. Und Capone ist irgendwie so dieser gottgleiche Gangster, der so untouchable halt eben wirkt und wie der Titel halt eben sagt und eigentlich die ganze Stadt so in seiner Hand hat. Und das fängt ja auch schon mit dieser richtig geilen Opening-Szene an, wenn er da im Barbierstuhl sitzt und quasi von Reportern umgeben ist. Und du hast ja schon diesen Top-Down-Shot, wie er eben runterfährt und er so eine gottgleiche Persönlichkeit direkt abbildet.
Genau, wie er auch von allen so ein bisschen umrahmt wird. Also der Shot ist visuell extrem geil, weil ja alle so im Kreis um ihn herum stehen und er direkt interviewt wird. Und du hast auch das Gefühl, alle wissen eigentlich, was er für ein Typ ist und was er für Geschäfte abzieht. Aber alle lachen so ein bisschen drüber, schäkern so ein bisschen drüber. Niemand will sich mit ihm verscherzen, weil man weiß, was einem dann blüht. Und deswegen ist es auch vom Titel her eine schöne Doppeldeutigkeit, ne, weil Capone auf der einen Seite als unantastbar gilt und auf der anderen Seite ist es eben der Spitzname, den die Gruppe sich selbst gibt oder der Gruppe gegeben wird, die sich um Elliot Ness herum schart, weil sie diejenigen sind, die von sich aus sagen, wir sind mal die Ausnahme der Regel, wir lassen uns nicht schmieren, nicht bestechen, sondern wir versuchen jetzt eben diesen Kerl zur Strecke zu bringen.
Ganz genau. Und De Niro ist ja auch insofern auch eine spannende Performance an sich, weil er halt sich auch ultra viel Mühe gegeben hat, so in diese Denkweise von Capone natürlich zu kommen. Ich meine, De Niro ist auch natürlich neben Pacino beispielsweise ein Synonym für das Gangster-Genre natürlich, wenn man an Der Pate 2 vor allen Dingen denkt oder auch an Zweimal in Amerika, da zum Beispiel, aber auch hier kriegt er das natürlich gut getragen, weil er eben diese, ja, Larger-than-Life-Präsenz gleichzeitig memt, aber auch irgendwo gleichzeitig eine Art Showman eigentlich schon abgibt. So dieser Capone ist halt irgendwie Unterhaltungskünstler. Der ist auch jemand, der in die Oper geht und da gleichzeitig auch irgendwie was einen Hang für Kultur hat, für Kunst. Und dann ist er gleichzeitig aber auch so unfassbar überzeichnend, wenn man dann noch an diese Baseballschläger-Szene zum Beispiel denkt, wo er dann extrem überzeichnet, brutal natürlich dann in der ganzen Sache vorgehen ist. Er ist halt nicht dieser Mafia-Boss, der irgendwie im Hintergrund die ganze Zeit sitzt und alle Fäden spinnt, sondern aber auch irgendwie gleichzeitig selbst versucht, für Angst und Schrecken unter seinen eigenen Leuten auch zu sorgen, wenn ihn irgendjemand displeased.
Obwohl er in der Realität angeblich 3 Leute umgebracht haben soll bei diesem Dinner. Also hat sich De Palma sogar noch zurückgehalten. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also grundsätzlich habe ich bei dem das Gefühl, dass De Palma schon möchte, dass alle ein bisschen überzogen spielen. Ich war von Kevin Costner so ein bisschen schockiert, in Anführungszeichen. Klar, das war noch vor seiner großen Karriere, die er danach hatte mit den Filmen, die er abgeliefert hat. Aber erst teilweise wirkt er auch schon so ein bisschen drüber, ein bisschen überspielend. Und ich glaube, dass De Palma das auch schon so angelegt hat, dass er das Ganze auch so ein bisschen entrückt darstellen lassen wollte. Und deswegen ist natürlich De Niro als Al Capone zeitweise auch eben dieser einerseits natürlich körperliche, voluminöse Charakter, auf der anderen Seite versucht er natürlich auch mal jeden Raum einzunehmen, in den er eintritt, um eben darzustellen, was Capone damals für eine Macht hatte.
Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Detail, wenn man diesen Film an die heutige Zeit auch ein bisschen koppeln möchte. Der ist halt eben nicht dieses naturalistische krasse Gangsterdrama, was halt eben sehr ruhig und sehr minutiös inszeniert ist, sondern es ist halt eben extrem wild, laut. Alle Charaktere sind halt eben sehr theater- und opernhaft gezeichnet, auch von ihren Performances. Connery vor allen Dingen mit seinen sehr krassen Hassparolen einerseits, aber auch gleichzeitig, wie er eben die Stadt beschreibt und auch später, wenn er stirbt, natürlich auch den krassen Heldentod natürlich auch darin mimt, dieser Faustfight, den es noch gibt, bevor er erschossen wird. Ne, das hatte alles natürlich so diese sehr pompöse Inszenierung auch von De Palmas. Ne? Ich meine, der Tod von Malone ist ja auch letzten Endes wunderschön in der Montage geschnitten mit der opernhaften Musik von Paliacci und dass De Niro während gerade ihm die Träne runterläuft und dann fließt Blut auf der anderen Seite. Es ist natürlich auch sehr, sehr schön aufregend zusammengeschnitten in der Montage von De Palma selbst. Und das macht ja den Film auch so ein bisschen sehr theaterhaft, sehr eben Operett und sehr dramatisch dann in seiner Art und Weise.
Absolut. Und gleichzeitig vergisst De Palma nicht, so ein paar humoristische Elemente einzubauen, gerade wenn du auch Malones Todesszene hast und er ja auch versucht, mit letzter Kraft noch an einen Gegenstand ranzukommen und Elliot Ness daneben hockt so, ah ja, du willst bestimmt deinen Schutzpatronenanhänger haben, hier, bitteschön. Er so, nee, ich will dir da noch Zettel, ich will dir noch was zeigen. Und so kleine Momente gibt es ja immer zwischendurch, um das Ganze wieder so ein bisschen aufzulockern, aber nicht in der Art und Weise, wie es heute dann dargestellt wird, wo du wirklich diesen einen Comic-Relief-Charakter oder diese Momente hast, die jetzt erstmal das Tempo rausnehmen sollen, sondern da sind einfach so ein paar kleine, feine Spitzen drin, ein bisschen schwarzhumorig, die das Ganze auch auflockern können.
Genau. Es war noch so die Zeit, wo das Gangster-Genre sehr viel poetischer veranlagt war, wo diese Leute halt großgezeichnete, heldenhafte Figuren-Meme, was dann natürlich später mit Goodfellas und auch später mit Casino und dann Sopranos natürlich so ein bisschen und Irishman dann auch nochmal von Scorsese ein bisschen zu Grabe getragen wird, weil du dann irgendwie so diese Patheticness und diese schamvollen Figuren hast, über die du eigentlich eher Mitleid empfindest oder lachen würdest, als dass sie halt irgendwie so diese groß überzeichneten Gangster dann letzten Endes meme. Hier ist das noch wirklich noch diese eher romantische und poetische Art und Weise, wie Gangstertum halt dargestellt wird, wie etwas, das schon fast erstrebenswert für viele junge Männer wirken würde, was halt wie gesagt dann über die 90er und dann über die 2000er dann nochmal komplett dekonstruiert und entkräftigt wurde.
Aber Hand aufs Herz, Kindern, das war bei dir bestimmt auch so, oder? Also ich weiß noch, wie ich damals so die Gangsterfilme geguckt habe, wie ich dann Mafia gespielt habe auf dem PC und dann immer dachte, boah, ist das schon geil, du hast da hier deinen Paten, der dir immer ein bisschen Geld zuschickt, für den du mal Sachen von A nach B fährst. Und klar, wenn man das dann natürlich mit dem Rechtssinn und mit der Gefahr zu sterben nochmal gegenstellt, dann würde man sowas natürlich nicht machen, auf die falsche Bahn geraten. Aber das einfach so als Power-Fantasy zu erleben, so in Spielen oder in Filmen, das war schon ein bisschen Nervenkitzel.
Definitiv, das macht ja den Film ja auch so großartig, weil du halt dich 2 Stunden lang eben zurückziehen kannst und dann wirklich diese Power-Fantasy miterleben kannst und dass es sich jetzt eben alles nochmal ein bisschen größer anfühlt. Ne? Sowas kannst du natürlich ganz schnell als ein super trockenes Drama natürlich auch inszenieren, wo du halt die Agenten hast, wie sie halt eben Steuerfälle bearbeiten, um halt Capone wirklich ranzukriegen. Sowas kann als eine Serie auch natürlich super funktionieren, aber gerade ein Kinopublikum der maskulinen 80er ist natürlich eben davon mehr geprägt, dass es halt eben actionreich, temporeich, spannend geschnitten, die üblichen Splitterjopter-Linsen dann mit eingesetzt werden, um halt verschiedene Details im Bild mit einzufangen. Und wir kommen ja gleich auch nochmal zum Climax des Films. Da kommen die natürlich auch eben zu Gang und Träge halt eben. Das ist halt dann einfach eine andere Form von Inszenierung und ein anderes Publikum auch damals, was du natürlich auch damit ansprechen wolltest. Ich glaube viel von in der heutigen Zeit ist einfach sehr viel auf naturalistische Performances und Schauspiel, so dass halt viele solche überzogenen Darstellungen schon fast befremdlich schon wirken. Also viele würden jetzt zum Kevin Costner heutzutage gar nicht mehr wiedererkennen, wenn man ihn eher aus Yellowstone jetzt nur noch kennen würde. Ne, das war ja, für, wie du schon gesagt hast, der Türöffner gewesen, hat ihn damals so ein bisschen zum Star gemacht, wo danach kam ja dann der mit dem Wolf-Tanz natürlich nochmal mit die prägende Performance. Und Connery hat auch halt so sein James-Bond-Image so ein bisschen weggelegt und dann schon eine viel krassere, aggressivere Performance an den Tag gelegt, die ihn natürlich dann in den Oscar einbrachte. Und De Niro ist halt De Niro heute Zeit, muss man schon sagen. Also ja. Ich würde nicht sagen, dass es meine Lieblingsperformance von De Niro ist, aber es ist auch eine sehr spaßige Performance, weil er halt natürlich da so ein bisschen komplett freilaufen kann mit Capone.
Genau, weil er halt auch diese suffisante Art an den Tag legt, für die man ihn dann in späteren Jahren auch noch mehr lieben gelernt hat. Wenn man jetzt an Meine Braut, ihr Vater und ich denkt oder an Reine Nervensache, heißt er, glaube ich, auf Deutsch.
Ja.
Wo er auch immer dieses schelmische Grinsen immer zwischendurch hat. Das legt er hier auf jeden Fall auch an den Tag.
Ja. Ja.
Und Kevin Costner, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ihn in der Rolle direkt angenommen, weil ich ja großer JFK-Fan bin. Und da spielt er auch die Anwaltspersona, die versucht, das Ganze aufzuklären, also das Attentat rund um John F. Kennedy. Und ich finde, die Rollen sind sich extrem ähnlich. Er ist auch der Saubermann, der seine Familie auch irgendwie so ein bisschen zur Seite stellen muss und den Fokus darauf legt, dass er jetzt der integre Typ ist, der das alles aufklärt und ein bisschen zurücktritt und sich auch selber in die Schusslinie begibt. Von daher, da ähneln sich die beiden Rollen schon sehr.
Genau, nur dass du natürlich zwei verschiedene Climaxes dann hast, ne? Während natürlich dieses Schlussplädoyer in JFK natürlich eine Riesenrolle spielt, die unsichtbare Kugel natürlich, da natürlich eine interessante neue Verdichtung auf den Kennedy-Fall ist, von Oliver Stone damals eingebracht. Und hier hast du natürlich dann die berühmte Dachszene, die natürlich kommt mit ihm und mit Nitti. Nitti ja jemand, der tatsächlich ja in diesem ganzen Fall halt nicht gestorben ist. Der hat ein bisschen Capones Erbe im realen Leben ja weitergetragen. Und hier macht man natürlich den super ballsigen Move, okay, wir nehmen unseren Saubermann und lassen ihn die Grenze überschreiten mit dem Dachwurf.
Und das, obwohl er ja davor noch quasi seine Werte hochgehalten hat. Er hätte ihn ja schon am Seil baumelnd erschießen können. Und dann denkst du so, ah, mach das jetzt. Weil Malone ihm ja auch vorher sagt, ja, du weißt, was du zu tun hast. Ne? Wirst du es tun oder wirst du es nicht tun? Du musst jetzt mal über die Grenze gehen. Und er macht das doch nicht. Und denkst dir da, okay, er bleibt sich halt wirklich treu. Nur als dann Nitti natürlich auf Malone anspielt und sagt, hier, das irische Schwein, der hat gequiekt, als er gestorben ist. Dann brennt ihm tatsächlich die Sicherung durch. Und dann sagt er, in Chicago kannst du halt wirklich nur überleben und das Ganze hier sauber halten, indem du quasi selber so agierst wie die Gegenseite und dann auch die Muskeln spielen lässt.
Ja, findest du, dass es eine notwendige Entscheidung war, am Ende das zu tun, oder dass er am Ende trotz der Provokation ihn jetzt am Ende hätte nicht töten müssen? Ich glaube, es ist auch so eine viel diskutierte Situation, wo auch viele sagen, ja gut, am Ende wird es halt dann doch so ein bisschen sehr standardmäßig Rache, was er dann dort tut, um seinen Kollegen halt dadurch zu rächen. Aber so, hätte Palmer sich auch das sparen können, um das Image des Saubermanns letzten Endes erheben zu können und ihn eben halt doch stärker aussehen zu lassen und nicht vor der Stadt quasi so auf die Knie dabei zu gehen und diese Grenze zu überschreiten. Wie siehst du das?
Ja, also ich fand die Art und Weise, wie er dann über die Grenze gegangen ist, kann man tatsächlich diskutieren, weil wenn du halt vorher, also wenn du deinen Freund hast sterben sehen, wenn du weißt, der Typ war es und du hast eigentlich vorher schon die Möglichkeit, ihn kalt zu machen, dann machst du es nicht und dann kommt quasi der Zurück in die Zukunft-Move, ja du feige Sau, und auf einmal geht er auf 180 und schmeißt ihn vom Dach. Ja, finde ich tatsächlich diskutabel. Also da hätte man auch sagen können, komm, die letzte Provokation, die stehst du auch durch, du ziehst ihn vor Gericht, der wandert hinter Gitter und fertig. Aha. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Auf der anderen Seite ist es natürlich Genugtuung, aber dafür war Nitti für mich auch zu wenig präsent oder nicht fies genug, obwohl er natürlich Malone erschossen hat, dass man das dann hinterher gönnt. Also du hast ja in manchen Filmen, dass dir ein Charakter über 2 Stunden so auf den Sack geht, dass du ihm endlich wünschst, dass er das Zeitliche segnet, aber hier.
Dafür ist Nitti, glaube ich, auch eine zu kleine Figur dann am Ende, ja, im Film. Ne? Der macht halt eben den Malone-Mord und verhält sich natürlich wie ein Arsch dann im Nachhinein natürlich dazu. Ich weiß nicht, ob es ganz gereicht hat, ob es den Moment für mich dann auch zieht. Ich würde sagen, das ist so einer dieser kleinen Schönheitsflecken, den der Film so ein bisschen mit sich trägt. Ein anderer, den ich noch dabei noch hätte, wäre für mich tatsächlich Andy Garcia. Ich war leider nie so ein großer Fan von ihm, weil er irgendwie den Centerpiece am Ende spielt, der frisch aus der Akademie gekommen ist. Ich war irgendwie nie ein großer Fan seiner Performance in dem Film. Das hatte ich aber schon irgendwie damals, als ich ihn das erste Mal vor, keine Ahnung, jetzt fast 15, 16 Jahren das erste Mal gesehen habe, den Film, habe ich immer gefremdet mit ihm. Wie siehst du das?
Ja, ich finde seine Figur in Ordnung, so wie er sie repräsentiert. Ich habe nur so aus heutiger Perspektive, habe ich ihn ja auch eher so als der Strippenzieher oder der Elder Statesman im Kopf und nicht als der Cop, der irgendwie frisch von der Akademie kommt und sich da seine Sporen verdienen möchte. Von daher ist es schon interessant, ihn in der Rolle zu sehen, aber ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, er hat da seine schauspielerischen Stärken auch woanders. Er hätte für mich auch besser gepasst, wenn er einer von den Kapos gewesen wäre oder auch, weiß nicht, jemand aus der Staatsanwaltschaft repräsentiert hätte. Das ist so eher das, womit ich Andy Garcia verbinde.
Genau. Das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ich glaube, das hat stößt mir immer ein bisschen sauer auf, weil der halt natürlich eben einer der Überlebenden und eine, am Ende im finalen Akt natürlich auch so eine sehr große Rolle spielt, während in der Berner Bahnhof-Szene vor allen Dingen. Das hat für mich irgendwie so gepasst. Ich hätte mir irgendwie einen anderen Darsteller für diese Figur gewünscht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass man da gewisse Konflikte reinbringen wollte mit ihm und Malone vor allen Dingen, wenn er ihn gerade frisch rekrutiert. Auch gerade weil dieses rassistische Misstrauen natürlich auch immer noch dahinter steckt. Die Xenophobie von Malone gegen ihn gegenüber, weil er aufgrund seiner Wurzeln. Klar, das sind alles Sachen, die effektiv natürlich auch im Film und der Figur auch eingebunden sind. Aber wie gesagt, die Figur für mich selbst hat nie so gut funktioniert, beziehungsweise auch die Performance selbst von Garcia, fand ich. Genau.
Wobei das natürlich auch so aus heutiger Perspektive so ein bisschen forciert wird. Mhm. Ne? Man kennt natürlich die Vergangenheit, jetzt gerade zwischen den Iren und den Italienern zu der Zeit. Aber es wirkt natürlich in dem Sinne, er will ihn natürlich testen, er versucht ihn zu provozieren und schwenkt dann natürlich relativ schnell um, als er seine Reaktion sieht und dann sagt, ja, ich mag den, der hat Eier in der Hose. Ist nur, glaube ich, aus heutiger Perspektive, weiß ich gerade, wenn das ein jüngeres Publikum schaut, die werden wahrscheinlich nicht genau direkt wissen, worauf er da hinaus will, worauf das anspielt.
Ja, und zum anderen natürlich, glaube ich, auch aus ein naives, junges Publikum, glaube ich, auch Malone einfach hassen würde und die, glaube ich, die Schwere des seines Todes auch, glaube ich, nicht wirklich nachvollziehen können, weil einfach, naja, ich glaube, die würden sich angucken, ach, ein rassistischer Boomer wurde erschossen. Das wäre, glaube ich, so die erste Reaktion. Die würden so ein bisschen denken, okay, irgendwie cool, wie er sich da irgendwie versucht zur Wehr zu setzen und was für ein Arschloch der irgendwie ist. Irgendwie hat er was, aber ich glaube, viele Leute würden jetzt nicht den Aufruhr verstehen, der dann am Ende wegen ihn gemacht wird. Ich glaube, das ist, glaube ich, etwas, was aus heutiger Perspektive eher weniger bei einem jüngeren Publikum funktionieren würde, wenn man sich jetzt nicht differenziert natürlich damit auseinandersetzt und das jetzt nur oberflächlich im Kino jetzt wirklich sehen würde.
Andererseits setzt er sich natürlich für den Umweltschutz ein, ne, und springt direkt zur Seite, als Elliot Ness Papierkügelchen in den Fluss wirft und sagt dann direkt, ey, du gehst das aber nicht hier.
Stimmt, das ist natürlich ein gutes Gegenargument. Ja, generell ist es natürlich so eine Sache, die man im Film immer fragen muss. Wie weit lässt man den Rechtsstaat natürlich gehen? Wie sehr darf man natürlich über den Gesetz stehen und wie ist dieser Vigilantism auf Englisch, ist einfach auszusprechen, wie sehr kann man das halt rechtfertigen? Wie weit sollte Polizei und das FBI und die Agenten dahinter, wie sollten sie grundsätzlich da agieren und um überhaupt die Gangster so zur Strecke zu bringen, also in dem Film? Und das hat ja schon irgendwie was sehr Superheldenmäßiges, also so diese Force, die sich so zusammenbildet, und um irgendwie den Bösewicht zur Strecke zu bringen. Und wie gesagt, statt Papierarbeit zu leisten, halt knallen die halt jeden anderen Gangster halt auch ein bisschen nieder. Das ist natürlich, ne, moralisch natürlich alles so ein bisschen sehr mit einer hohen Diskrepanz, aber ich glaube, De Palma versucht schon irgendwie das auch zu kritisieren, aber auch gleichzeitig ein bisschen zu heroisieren. Er schwankt so zwischen beiden.
Absolut. Also du merkst natürlich auch den Figuren an sich an, dass sie damit zu kämpfen haben. Aber gerade bei Charles Martin Smith, der Oscar Wallace spielt, der quasi als Buchhalter da hinkommt und dann aber hinterher auch rumläuft, andere Leute abknallt und dem irgendwie auch anmerkst, wie geil er das findet und wie sehr er sich, wie sehr aufgeht in dieser Superheldenrolle, die er da verkörpert, dass das schon eine ambivalente Nummer ist. Wobei ich sagen würde, das Heroisieren, das steht eher im Fokus oder hat ein etwas höheres Gewicht. Ich glaube aber, das ist so für uns, ich weiß jetzt nicht, wie Leute das sehen, die jetzt nicht mit dem Gangster-Genre so aufgewachsen sind wie wir, wie die das sehen. So aus heutiger Sicht passt das für mich, weil man das natürlich auch mit diesem Mafia- und Gangster-Genre verbindet und das für einen auch so in Ordnung ist, weil man damit gewachsen ist. Mhm. Wenn du es natürlich jetzt aus der Zeit nehmen würdest und sagen würdest, das machen wir in einem modernen Setting, dann glaube ich, würde das aus heutiger Perspektive, wenn es ein moderner Film wäre, schon extrem auf Kritik stoßen. Gerade wenn wir uns jetzt natürlich, also qualitativ und politisch ist das noch eine andere Nummer, aber sowas wie Citizen Vigilante anschauen oder ja. God is a Bullet war, glaube ich, auch noch ein Film der letzten Jahre, wo es auch sehr um Selbstjustiz ging. Das wirkt natürlich aus heutiger Perspektive mit einem modernen Setting nochmal extrem anders.
Natürlich, natürlich. Zum einen eben, weil du eben dieses 1930er-Setting hast, dann hast du natürlich das 80er-Jahre maskuline Kino natürlich auch, was du vorangetrieben hast, was natürlich sehr actiongetrieben und von so larger-than-life-Persönlichkeiten eben auch lebte und du auch eine klare Schwarz-Weiß-Konstruktion auch hattest. Es ist klar definiert erstmal so, wer sind die Guten und wer sind die Bösen. Davon hat natürlich als Amerika der 80er auch natürlich auch sehr stark gelebt und vor allem auch mit ihrer eigenen Vergangenheit. Das ist auch genau dieser Umgang. Ich glaube, der Film würde so in seiner Konstruktion nicht mehr funktionieren, wenn er jetzt 2026 rauskommen würde. Da würde er natürlich sehr anachronistisch einfach schon wirken in seiner Art und Weise, wie er die Moral auch hier auffassen würde. Das würde ein modernes Publikum eher ablehnen. Wenn du es halt, wie gesagt, aber aus dieser 80er Jahre differenzierten Brille betrachtest, das ist ja immer noch ein sehr gut gemachter Unterhaltungsfilm, der vor allen Dingen einen sehr spannenden Höhepunkt noch hat, auf den ich noch final eingehen möchte. Und zwar natürlich die Treppenszene am Bahnhof. Das ja. ist natürlich so eine, die Union Station Szene ist natürlich so eine der interessantesten Zitate der Filmgeschichte letzten Endes, weil ist natürlich eine sehr legendäre Szene aus dem frühen sowjetischen Kino nämlich konzipiert. Und zwar nämlich die Odessa-Treppe aus Eisensteins Stummfilmklassiker Panzerkreuzer Potemkin aus dem Jahre 1925. Und auch dort nämlich ein Kinderwagen in extremer Zeitlupe halt in Untouchables halt runterrollt und dazwischen immer mit der Uhr zum Beispiel zwischengeschnitten wird und das Baby versucht wird zu retten, während eine Schießerei nebenbei ausbricht. Im Eisensteins Meisterwerk ist es natürlich dann quasi rollt der Kinderwagen runter, während gerade eine Massenpanik ausbricht. Das haben die dann und dann wird halt immer quergeschnitten. Das geht ja so ein bisschen als der Urvater des Montagekinos und wie Schnitttechniken quasi eingesetzt würden, um halt parallel Dinge zur selben Zeit zu erzählen. Und das nutzte Palmer hier natürlich auch dann zu seinen Gunsten und versucht natürlich dann eben sowohl Sound als auch eben Schnitt und parallele Montage anzuwenden, um halt Spannung zu erzeugen. Und das ist natürlich ein sehr krasses, sehr krass fundiertes Zitat natürlich, was er da hier auch kopiert und halt auch sehr spannend, dass er das in so einem Gangsterfilm natürlich auch anwendet.
Ja, was er, so wie ich das rausgehört habe, nur passiert ist, weil die ursprüngliche Szene im Zug stattfinden sollte und Paramount aber gesagt hat, so einen Zug aus den 30ern zu finden und dann noch bei voller Fahrt irgendwas zu inszenieren, nee, das ist uns zu teuer und so aufwendig, das Ganze mal sein lassen. Und dann hat sich der Palmer halt für dieses Zitat entschieden. Und die Szene ist ja so ikonisch geworden, dass sie ja nochmal zitiert wurde, nämlich bei Die nackte Kanone 33 ein Drittel.
Ganz genau.
Da kannte ich sie halt zuerst her. Und ich, so in den ersten Momenten der Szene dachte ich so, Moment, das kommt dir doch bekannt vor. Und als die Dame mit dem Kinderwagen dann kam, dachte ich, ah, okay.
Natürlich, ein super berühmtes Motiv. Ich glaube, die Simpsons haben es auch nochmal selbst kopiert. Und natürlich der berühmte Kinderwagen, der halt die Treppe runterfällt und die Heldenfigur, die alles andere um sich herum vergisst, um den Kinderwagen zu retten, um ihn auch nochmal so ein bisschen moralisch geläuteter darzustellen. Weil Kinder dürfen halt nicht zu Schaden kommen, egal wie sehr gerade Kugeln um einen herumfliegen. Hat so eine komödiantische Epik natürlich auch mit sich. Und es funktioniert halt. Es funktioniert gerade auch in dem Kontext dieses Films und wie er inszeniert wird. Das funktioniert halt, weil De Palma halt Bock auf diese Form von Kunst auch hat. Und er liebt auch eben, wie ich ja schon zu Anfang gesagt habe, genau solche sehr eindeutigen Zitate auch einzusetzen in seinen Filmen.
Absolut. Und ja, die Szene ist schon sehr cheesy aus heutiger Perspektive. Sie funktioniert halt, weil der Film an sich natürlich auch in vielen Szenen drüber ist, vom Schauspiel her, von der Inszenierung her, alles groß aufbläst. Aber ja, gerade wenn die Dame so den Kinderwagen die Treppe hochzieht und du siehst dann Kevin Costner, wie er so ein bisschen genervt und angespannt nach unten guckt und auf die Uhr guckt und dann schaut, wann kommen sie denn? Und dann sich hinterher doch entscheidet, na gut, jetzt helfe ich der Dame doch, weil anscheinend alle irgendwie vorbeilaufen.
Ja.
Dann ja, lassen sie mich das machen. Und dann ist er eigentlich schon oben und er müsste eigentlich nur noch, sie sagt ja auch diverse Male so, ja, ab hier übernehme ich, sie können das jetzt lassen, dankeschön. Und er lässt halt diesen Kinderwagen nicht los, bis dann doch alle kommen und denkt so, warum lässt du den jetzt los? Jetzt rollt das Ding da runter. Und es hat auf einer Seite so diese epische Note, gerade wenn in Zeitlupe dieser Kinderwagen da runterrollt, dieses Kind da drin siehst und du denkst, okay, passiert jetzt was, passiert nichts, kommt er da durch. Und auf der anderen Seite ist es halt, ich will nicht sagen blödsinnig, aber das ist halt irgendwie schon so cheesy, dass Und es funktioniert ja trotzdem, dass man sich dann aber halt denkt, okay, fand ich das jetzt richtig geil oder war das richtiger Quatsch? Aber vielleicht liegt die Wahrheit auch so ein bisschen in der Mitte. Gerade wenn dann Andy Garcia hinterher noch den Slide ansetzt und den Kinderwagen mit dem Knie stoppt.
Ja.
Ah, das ist so der heroische Höhepunkt auf jeden Fall hinterher in der Superhelden-Inszenierung.
Total. Man muss sich wirklich bewusst werden, dass es komplett dumm ist, was da gerade passiert ist oder kompletter Schwachsinn ist eigentlich. Aber es ist halt gerade durch seine Inszenierung und wie das quasi wirklich getimed wird und wie es geschnitten ist und wie die Kamera dazu bedient wird und wie die das irgendwie versuchen aufzuwiegen, gegeneinander zu schneiden. Das macht ja irgendwie dann wieder geil. Das ist halt das Ding. Wär's halt super, super faul und hätte eben nicht dieses Zitat noch dahinter und hätte eben nicht die Mühe und wirklich diese Präzision auch in Kamera und Schnitt gehabt, dann wäre es halt, glaube ich, auch eine dümmere Szene. Aber du merkst halt, dass man opfert halt so ein bisschen die Logik und die Sinnhaftigkeit dahinter, indem man halt eben das formal halt super interessant ästhetisch erzählt. Ne? Von mir aus kann, wie gesagt, ein Film komplett schwachsinnig sein, wenn er aber halt eine interessante Form wählt, das zu erzählen. Wertet das alles wieder auf. Wäre es halt eine standardmäßige, komplett zerschnittene Szene gewesen, die halt absolut nichts dahinter setzt und auch kein klares Zitat hätte, würde ich da wieder anders drüber nachdenken. Aber ich finde halt gerade, die Form hebt das halt nochmal drüber auf, wenn es vielleicht inhaltlich jetzt nicht sonderlich aufregend ist. Aber es ist halt ein Testament dafür, wie du halt Suspense erzählen kannst im Kino. Und das ist halt ein gutes, in Anführungsstrichen moderneres Beispiel.
Absolut. Er hätte sich dafür entscheiden können, dass einfach wild rumgeballert wird und er schneidet immer zwischen, irgendwer fällt um und du fragst dich, wer war das jetzt und wer hat jetzt gerade wen getroffen und am Ende gehst du raus und sagst so, ja, es war jetzt unterwältigend. Oder du nimmst halt so diese überhöhte Version davon mit dem Kinderwagen noch mit dazu als Zitat und dafür denkst du dir hinterher so, handwerklich war das alles top, auch wenn es natürlich so ein bisschen cheesy ist aus heutiger Sicht.
Absolut. Ich meine, um jetzt ein bisschen polemisch zu sein, ich nehme jetzt halt so eine Action-Szene als das, was ich jetzt zum Beispiel in The Odyssey am Ende hatte, als die finale Action-Szene, die ich dann eher dann wieder langweilig finde, weil die mir halt weniger gegeben hat, sag ich mal so. Um jetzt nicht zu weit da reinzugehen, aber es mal so als Vergleich mit einer modernen Action-Szene beispielsweise, die jetzt nicht John Wick-mäßig inszeniert ist.
Genau, also kann ich dir nur zustimmen. Das war ja so für mich bei The Odyssey auch so einer der größeren Kritikpunkte, dass hinterher dann noch eben diese reißerische, extrem schnell geschnittene Action-Szene reinkommt, die ja auch so ein bisschen cheesy ist, weil du ja auch noch, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, falls ihr den noch nicht gesehen habt, aber eine Figur hast, die auch immer zwischendurch mal mitkommentiert und dazwischen ruft. Da sitzt man ja auch immer dabei und denkt sich erstmal, fand ich das jetzt geil oder war das jetzt zu drüber? Ja, aber ich glaube, De Palma hat ja bei dieser Szene sogar gesagt, dass vorher noch gar nicht feststand, wie er das schießen möchte, sondern das spricht ja auch für Brian De Palma und sein Auge für Inszenierung, dass er halt auch einfach immer so von Shot zu Shot gedacht hat und sich jetzt gedacht hat, okay, wäre jetzt geil, wenn wir die Perspektive noch reinnehmen, wenn wir das jetzt vielleicht noch mit dazu nehmen. Und insgesamt ist dann eben wirklich eine ikonische, extrem runde Action-Sequenz draus geworden.
Absolut, absolut. Kann ich mich auch nur, also es wird auf jeden Fall eine Szene sein, die nicht umsonst zitiert wurde, sondern auch eben irgendwie sich in der Filmgeschichte auch fest gemeistert hat natürlich. Ein Film, der, wie gesagt, 4 Oscar-Nominierungen auch damals bekam und ja, schon irgendwie, ich glaube, so in den letzten 20 Jahren schon ein bisschen in Verruf geraten ist, beziehungsweise so ein bisschen in die Vergessenheit, weil einfach andere Filme in der heutigen Zeit ein bisschen mehr spielt, auch weil es auch vielleicht auch daran liegt, dass der Gangsterfilm nicht mehr so richtig stattfindet, wie er noch damals zur Zeit im kulturellen Kontext verankert war. Auch weil natürlich halt eben andere Werke wie so ein Goodfellas oder halt auch die Sopranos als Serie natürlich da nochmal andere Kontexte geschaffen haben. Das muss man natürlich auch sagen. Ne, so ein bisschen die Pate-Filme bleiben, also die ersten beiden bleiben definitiv immer noch so ein bisschen unantastbar. Die sind die Untouchable-Films quasi in dem Stil. Und der Untouchables bleibt so immer als ein gut gemachter Genre-Beitrag in der heutigen Zeit, glaube ich. Früher, als ich damals so angefangen habe, cineastisch zu werden und meine Entwicklung war der noch so auf super vielen Top 100-Listen und sowas immer noch mit dran, wenn man sich halt so ein bisschen damals, also noch wirklich vor Letterboxd-Zeiten, sich halt irgendwelche Kino.de oder damals auf Filmstarts oder was weiß ich was, Moviepilot, sich halt mal so 100 Top 100-Listen angeschaut hat mit 13, 14 Jahren und dann sieht man halt so, oh, okay, die Unbestechlichen, klingt ja ganz spannend, coole Besetzung. Schaust du einfach mal rein. Und dann lernst du halt so, wer den Film dann gemacht hat. Und dann findest du so, ach, okay, der Typ, der Scarface gemacht hat, hat auch den Film gemacht. Ne? Scarface ist halt dann zum Beispiel jetzt ein Film, der von der Mechanik her und vom Kultstatus her natürlich den auch nochmal überschattet aus Palmas eigenen Oeuvre. Deswegen verbleibt der Untouchables, glaube ich, als ein gut gemachter Oscar-nominierter Beitrag mitten in den 80ern und fürs Genre, aber mehr außer, glaube ich, mit die paar Zitate und natürlich so Connerys und Costners und De Niros Performance ist er jetzt nicht so krass heutzutage, glaube ich, im kulturellen Gedächtnis verankert. Deswegen halt so nachgeholt natürlich auch umso spannender ist, weil das jetzt auch, glaube ich, nicht so der typische, ja, nenne fünf Filme, die unbedingt jeder mal gesehen haben sollte.
Ja, das ist halt eher so ein Film, wo du, wenn du halt in der Zeit aufwächst oder in den Jahren danach aufwächst und du den gesehen hast, den wahrscheinlich sehr nostalgisch abspeicherst und halt wirklich auch positiv abspeicherst, weil es ja auch ein wirklich guter Film ist, ohne dass aber vielleicht so im langfristigen kulturellen Gedächtnis verbleibt. Und witzigerweise, ich habe ihn ja jetzt nachgeholt, ich habe ihn das erste Mal gesehen, aber es wirkt irgendwie jetzt trotzdem auf mich so in Retrospektive, als wenn er schon immer so zu meinem Filmschatz dazugehört hätte, weil der gerade auch eben von der Inszenierung, von der Art und Weise, wie er wirkt und wie er aussieht, komplett dieses Flair versprüht, was du, wo du halt wohlig dran zurückdenkst. So, wenn du damals so in den Ende 90er vor dem Fernseher gesessen hast und hast dir abends einen Film angeguckt, das ist eben genau der Look, den die Untouchables dann eben auch versprüht und den man dann auch gerne im Gedächtnis hat bei guten Filmen.
Voll, voll. Ich präferiere sowas immer wieder als jede Nostalgie-Bombe, die heutzutage gedroppt wird, um die 80er irgendwie wie 80er aussehen zu lassen. Ich nehme dann lieber einen 80er-Jahre-Film, der versucht, wie die 30er auszusehen, weil es dann eben zwar auch einerseits irgendwie glatt gebügelt wirkt an einigen Stellen, aber trotzdem halt sehr viel mehr Charme einfach versprüht und sehr viel mehr Liebe zum Detail und was auch natürlich auch daran liegt, dass man halt noch nicht alles über den Computer gemacht hat. Deswegen ist ja auch die Ausstattung auch so gut. Deshalb ist das Kostümdesign so gut, ne? Fucking De Niro hat irgendwie jetzt Recherche versucht, irgendwie den Schneider von Capone ausfindig zu machen, um halt genau diese Seidenunterwäsche zu tragen, die er auch in dem Film trägt. Also, ne, das sind halt nochmal eine ganz andere, ja, Affirmierung, die dahinter steckt.
Und du siehst halt Straßenshots von Chicago und dann stehen da halt einfach 20 Autos aus den 30ern rum. Und du weißt halt genau, wenn ich den Film heute sehen würde, auf einer Straßenseite lässt du die Schauspieler rumlaufen, auf der anderen Seite ist alles Composing mit dem Rechner, CGI-Autos, die da rumfahren. Und du würdest halt jederzeit dann trotzdem, auch wenn es aus heutiger Perspektive modern gut gemacht werden kann, würdest halt jederzeit den Unterschied sehen und siehst dann eben, die haben sich halt die Mühe gemacht und die Kosten auf sich genommen und dann eben die ganzen alten Karren da rangekarrt und die da durchfahren lassen. Und das wirkt halt für mich halt immer noch anders, weil er praktisch einfach immer besser ist und besser altert.
Genau, das macht ja auch einen Teil des Seherlebnisses ja auch aus am Ende. Genau. Ich würde sagen, dann schließen wir hier mal die Türen und bringen dann jetzt den Zug, den De Palma nie verfilmen durfte in dem Film, dann mal zum Bahnhof und und ja, nochmal ein kleines, kurzes, knackiges Fazit. Und was für eine Punktvergabe würdest du geben jetzt nach dem ersten Mal, den du gesehen hast? Und gleichzeitig würdest du den dir jetzt jederzeit auch nochmal so auf die Schnelle angucken oder dir so vielleicht als, keine Ahnung, Blu-ray 4K oder sowas halt geben? Ich glaube, die gibt es jetzt auch mittlerweile, glaube ich, seit ein paar Monaten auch, nämlich in der neuen 4K-Fassung.
Ja, der steht ja tatsächlich seit längerem bei mir als Blu-ray in der Special Edition im Schrank. Deswegen konnte ich die jetzt endlich auspacken und also eingeschweißt war sie nicht mehr, aber ich konnte sie jetzt endlich aus der Hülle nehmen und den Film mal nachholen. Von daher ist es auf jeden Fall auch ein Film, den ich mir durchaus in den nächsten Jahren vielleicht nochmal anschauen würde, weil ich das Flair mag, weil ich die Ausstattung mag. Gerade auch so Cast und Crew, wenn die Credits am Anfang laufen, du siehst halt einen Brian De Palma Film, Ausstattung bei Armani, Soundtrack von Ennio Morricone, Andy Garcia spielt mit, Sean Connery spielt mit. Das ist halt so das Höchste der Gefühle, was du dann schon haben kannst, wenn du die Credits liest. Geht für mich auch locker flockig durch. Der geht ja 2 Stunden. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, der ist zu langweilig oder zu gehetzt, sondern das Tempo hat Brian De Palma da wirklich gut hingekriegt im Schnitt. Es sind die typischen De Palma-Spielereien drin, sei es jetzt Steadicam-Aufnahmen, sei es jetzt Split-Diopter. Er hat eine einzigartige Handschrift, die du auch direkt wiedererkennen kannst. Der Film sieht extrem gut aus, ist spannend inszeniert. Das Ganze ist natürlich drüber, wenn es halt mit den realen Ereignissen vergleicht. Das ist so die fiktionalisierte Action-Variante der historischen Ereignisse, was mich aber nicht stört, sondern wirklich gut unterhalten hat. Und ich glaube, ich würde eine 4 von 5 vergeben als Wertung.
Geht mir ähnlich. Ich hatte den so mal, glaube ich, höher angehalten, als ich ihn das allererste Mal gesehen habe. Ich ihn so, glaube ich, mal eine 4,5. Hab den aber mittlerweile jetzt auch auf eine 4 runtergesetzt, weil ich glaube, aus heutiger Sicht sind für mich einfach ein paar inhaltlichere Probleme natürlich klar zu festzustellen. Ich bin immer noch kein Fan von Andy Garcias Performance beispielsweise. Es sind so kleine Schönheitsfehler, die den Film verändern jetzt für mich. Jetzt unter meinen All-Time-Favorites zu landen. Es ist auch nicht mein All-Time-Favorite unter De Palmas Film. Ich mag ein paar frühere Werke dann doch eher lieber und auch ein, zwei spätere Werke sind dann noch irgendwo interessanter. Ich würde ihm, ja, weiß nicht, ob ich ihn in der Top 5 haben würde, wenn ich jetzt noch ein De Palma-Ranking machen würde, aber der wäre schon so im oberen Mittelfeld auf jeden Fall angesiedelt und den kannst du immer wieder angucken. Also wenn er jetzt, keine Ahnung, nächste Woche im Kino nochmal eine Vorstellung kriegen würde, vielleicht, also ich tippe mal vielleicht nächstes Jahr zum 40-jährigen Jubiläum, vielleicht läuft er dann nochmal irgendwo, würde ich jederzeit wieder reingehen lassen, weil du weißt, dass du eine gute Zeit hast und es einfach ein sehr guter Genrebeitrag ist, der extrem gut gemacht ist. Deswegen, ich finde so eine 4 von 5 passt da auch perfekt.
Das ist ein sehr schönes Fazit. Es gibt bessere Einträge in dem Bereich, es gibt aber auch wesentlich schlechtere. Und gerade mit De Palmas Inszenierung, mit dem Auge, das er da hat und dem Cast, macht man da auf jeden Fall nichts verkehrt, wenn man Gangsterfilme mag.
Ganz genau. Und dementsprechend setzen wir hier ab. Und ich bedanke mich bei dir, Daniel, dass du wieder mal den Kacher mit mir über die Linie bringst.
Sehr gerne.
Ich bin sehr gerne auch hier gewesen, um dich dabei zu begleiten, wie du den nächsten Klassiker von deiner Liste abkreuzen kannst. Und natürlich bleibt dann die Frage offen, wie fandet ihr damals den Film? Wie habt ihr den empfunden? Und keine Ahnung, haben wir noch irgendeinen Punkt übersehen, über den man noch reden sollte, über diesen Film oder generelle vielleicht Rezeptionserfahrungen auch damals im Jahre 87, gerade bei unserem Elternpublikum, die das vielleicht auch so anders nochmal wahrgenommen haben, würde ich mich natürlich gerne freuen über solche Kommentare, die ihr hinterlasst. Ansonsten abonniert gerne unseren Social-Media-Kanal auf Instagram mit das Filmfrühstück und ja, schaut gerne auch noch in die Oscars-Folge von letzter Woche rein, habe über das Jahr 2016 geredet und ja, freut euch auf den filmischen Herbst. Ich verschwinde jetzt auch erstmal für ein paar Wochen in Urlaub, in Anführungsstrichen, weil ich wieder in Venedig sein werde und ein paar neue Filme für euch gucke.
Der feine Herr, wir freuen uns aber schon auf deinen Fazit, das es ja bestimmt wieder geben wird, Kindern, oder? So als kleinen Teaser.
Natürlich, Luca und ich geben uns da größte Mühe, euch da wieder mit 3-4 Stunden wieder voller Unterhaltung eine neue Folge zu bescheren. Und wir bringen nochmal natürlich ein paar neue Kinostarts dadurch mit, die noch dieses Jahr rauskommen.
Sehr schön.
In diesem Sinne, good night and good fight, liebe Filmfrühstückler.
Tschüss.